Morgen. Ich freue mich hier, das erste Mal hier in Soltau zu sein für einen Gottesdienst. Ich war mal, ich weiß nicht, ob es Herbst letztes Jahr war, gab es ein Distrikttreffen hier in der Nordheide für die Pastoren und Gemeinden. Und ich war dann auch mit meiner Frau hier für diesen Distrikttreffen an einem Samstag. Aber jetzt darf ich jetzt in dieser Adventszeit den Gottesdienst mit euch feiern und wir freuen uns. Und ganz liebe Grüße von meiner Frau, sie ist in Tostedt heute. Das ist unsere Heimatgemeinde. Wir vermissen Holger, aber er ist hier gut platziert auch. So, preis dem Herrn. Ja, ich heiße Steve, ich komme eigentlich aus den USA, okay? Deswegen merkt ihr ein bisschen Akzent auf meine Stimme, mit meiner Sprache. Und ich wohne schon seit 2001 hier in Deutschland, aber ich bin schon in 85 nach Österreich gezogen. So, ich wohne schon mehr als 31 Jahre in Europa und bin immer noch dabei, Deutsch zu beherrschen. Danke. Es ist eigentlich ein Lebensprozess, aber immerhin, ich komme gut durch, glaube ich. Und ich hoffe, dass ich mich gut mit euch verständigen kann. Es gab mal, als wir noch in Österreich waren, es war eine gewisse Phase, wo ja, man kennt die Sprache mindestens in gewissem Maße und ist ein bisschen mit dem vertraut. Aber ich wollte mich auf ein Predigt vorbereiten in der Gemeinde, wo wir gedient haben. Und ich habe mich für ein Predigt über die Speisung der 5000 vorbereitet. Und als ich mich darauf vorbereitet habe, wie es halt mal ist mit diesen deutschen Verben. Es gibt manchmal diese Vorsilben, okay? Und als Ausländer, man weiß nicht immer, welche Vorsilbe man aussuchen soll. So, ich habe einfach meinen Duden aufgeschlagen und einfach zu schauen, welche Form von diesem Verb passt am besten. Und anstatt, dass ich meine Frau gefragt hätte, weil sie kennt sich viel besser mit Deutsch aus, ich dachte, ach, ich krieg's hin. Und ich sagte, ich habe einen Vorsilbe ausgesucht und dann stand ich am Sonntag dort und habe gepredigt und ich habe gesagt, Jesus hat den 5000 verspeist. Und es gab genau diese Reaktion an dem Sonntagvormittag. Allerdings, ich wusste, was ist hier los? Sind die Leute einfach besonders gut gelaunt heute? Und was komisch war oder lustig war, die Frau, unsere Älteste, saß hier vorne auf der ersten Reihe und sie hat danach gesagt, nachdem ich diese verspeist gesagt habe, hat sie gesagt, das wäre doch ein größeres Wunder gewesen. Und so ist es halt mal. Man, als Ausländer, als Missionar muss man auch bereit sein, über seine eigenen Fehler zu lachen zu können. Und ja, so ist das. Und ich hoffe, dass ihr mit meiner Aussprache und meinen Fehlern hier und da einfach zurechtkommt. Ja, wir wohnen seit Sommer letztes Jahr in Tostedt. Wir waren 13 Jahre in Dresden, in den neuen Bundesländern in Sachsen, habe dort Gemeindegründungsdienst, Gemeindeerneuerungsdienste gemacht. Und ich bin jetzt hauptsächlich seit 15 Monaten oder so hier in Schleswig-Holstein, Hamburg, Nordheide-Gegend unterwegs, um Gemeinden zu begleiten in Erneuerungsprozessen. Und ich freue mich, wir fühlen uns wirklich hier im Norden wohl. Meine Frau Christina, sie ist kein Amerikanerin, sie kommt aus Finnland, okay? Und wir haben uns in Österreich kennengelernt, sie war eine Missionarin dort und ich aus Amerika, zwei ledige Missionare und sie kommt aus dem schwedisch sprechenden Teil von Finnland, eine Minderheit dort. Und so, wir haben uns in Österreich kennengelernt und dort geheiratet. Wir haben zwei Mädchen, oh, nicht zwei, entschuldige, drei. Drei Mädchen, die zwei Älteren wohnen zurzeit in den USA, studieren und die Jüngste ist 18 und noch bei uns, sie geht auf ein berufliches Gymnasium in Rottenburg. So, wir sind zu dritt zu Hause und wir freuen uns hier in Norddeutschland zu wohnen. Es ist auch sehr schön. Gut, kennt ihr die Name? Den Namen Billy Graham, okay, ist ein Begriff für euch. Billy ist, ich glaube, er lebt noch und er dürfte um die 96 Jahre alt sein, okay, so, puh. Aber im Jahr 2000, das heißt vor 16 Jahren, er kommt aus dieser Bundesstaat North Carolina in den USA und aus der Gegend Charlotte, diese Stadt Charlotte, und das ist eine Heimatgegend. Und die, im Jahr 2000 haben die Stadtväter von Charlotte, North Carolina, ihr Lieblingssohn Billy Graham zu einem feierlichen Mittagessen eingeladen, weil sie ihn einfach ehren wollten. Und Billy war zuerst zögerlich, diese Einladung anzunehmen, weil er schon mit dieser Krankheit zu der Zeit gekämpft habe, Parkinson. Okay? Und aber die leitenden Leute von diesen Feier, entschuldige, sie haben Folgendes gesagt: Hey, wir erwarten keine große Rede von dir, Dr. Billy Graham. Wir wollen unsere Wertschätzung einfach dir gegenüber zeigen. Komm einfach und teile ein paar kurze Worte mit uns. So, nachdem viele wunderbare Worte über Billy Graham gesagt wurde, kam er endlich zur Kanzel hin und schaute die anwesenden Gästen dort an und sagte, vergesse nicht, es ist Jahr 2000, heute werde ich an den Albert Einstein erinnert, der große Physiker, der in diesem Monat, Januar 2000, durch Time Magazine, die große Zeitschrift in den USA, wie der Spiegel hier sozusagen, durch Time Magazine als Mann des Jahrhunderts geehrt wurde. Und Billy redet weiter und sagte, Dr. Einstein war einmal mit einem Zug unterwegs von Princeton, New Jersey. Princeton hat eine große Universität wie Oxford, sehr hoch erhoben, eine adlige Universität. Und er war von dort unterwegs irgendwo mit dem Zug. Und er saß dort in seinem, auf seinem Platz im Zug und der Schaffner kam einfach den Gang entlang, wie üblich, und hat alle Tickets bei den Mitreisenden gecheckt und stand endlich dann bei Dr. oder den Albert Einstein und er wartet einfach dort auf den Ticket von Dr. Einstein und er schaut in seine Sakkotasche, kein Ticket. Er stand auf, fing an, seine Hosentaschen zu schauen, kein Ticket. Er machte seinen Aktenkoffer auf, schaute durch die ganzen Blätter und so weiter, auch kein Ticket. Jetzt fing er an, wirklich nervös zu werden. Er schaute unter seinen Mantel auf den Nebensitz, überall hat kein Ticket gefunden. Und er war wirklich nervös. Und dann sagte der Schaffner zu ihm, Dr. Einstein, ich weiß, wer Sie sind. Und wir alle wissen hier, wer Sie sind. Und ich bin mir sicher, dass Sie ein Ticket gekauft haben, wenn der Deutsche Bahn so mit uns umgehen würde. Gell? Ich weiß, dass Sie ein Ticket, ich bin mir sicher, dass Sie ein Ticket gekauft haben. Machen Sie sich keine Sorgen darüber. Einstein nickte etwas aufgeregt, aber dankbar und beruhigt zu. Und saß sich nieder. Der Schaffner ging weiter den Gang entlang und hat die weiteren Tickets gecheckt. Und gerade bevor er in den nächsten Waggon hineingehen wollte, blickte er zurück und er sah, wie der große Physiker auf Händen und Knien unter seinen Sitz herumkrabbelte, um weiter für sein Ticket zu suchen. Und der Schaffner eilte zurück und sagte, Dr. Einstein, Dr. Einstein, machen Sie sich keine Sorgen, ich weiß, wer Sie sind. Kein Problem, Sie brauchen kein Ticket mir vorweisen. Ich bin mir sicher, dass Sie eins gekauft haben. Einstein starrte ihn an, dieser junge Mann an, und sagte, junger Mann, ich weiß auch, wer ich bin. Was ich nicht weiß, ist, wo ich hinfahre. Dafür hat er sein Ticket gebraucht. Er wusste nicht, wo er aussteigen sollte. Nun, Billy Graham sagte weiter. Er sagte, ich nähere das Ende meines Lebens und werde eines Tages sterben. Und ich möchte, dass ihr euch an Folgendes erinnert. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß auch, wo ich hingehe. Weiß auch, wo ich hingehe. Mal eine Frage an euch. Wie wichtig ist es, dass wir eine Lebensorientierung haben? Wie wichtig ist es für uns zu wissen, wo wir hinfahren, wo wir hingehen? Und wie wichtig ist es, dass wir diesen Weg, diese Orientierung absichtlich aussuchen und absichtlich verfolgen? Wisst ihr, Gott hat die Gemeinde im Allgemeinen schon eine Orientierung gegeben. Diese Orientierung erkennen wir durch das Leben Jesu. Jesus hat die vier Bereiche, diese vier Aufträge sozusagen, durch sein Leben einfach vorgelebt, uns gezeigt, woran es nachlaufen sollte. Erstens, Jesus hat eine intime, starke Beziehung mit seinem himmlischen Vater vorgelebt. Er hat uns gezeigt, wie man mit unserem himmlischen Vater leben sollte, schätzen sollten, von ihm hören sollten und so weiter. So, diese Beziehung war sehr wichtig. Den zweiten Bereich, was Jesus uns gezeigt hat, war, wie wir miteinander umgehen sollten, in Beziehung miteinander. Jesus war er nahm Zeit alleine für sich, aber er war gern unter den Menschen. Und interessanterweise waren die Menschen gern bei Jesus. Sogar den Zöllner und die Prostituierten und die Sünder fühlten sich wohl in die Gegenwart Jesu. Interessant. So, die Beziehungsebene war auch wichtig. Noch ein dritten Bereich, was Jesus uns gezeigt hat durch sein Leben, war, er war da, um Menschen zu helfen, zu fördern, das, was Gott in ihren Leben reingepflanzt hat, von Gaben und Stärken und Fähigkeiten und Berufungen sogar, diese Dinge zu entdecken und für den Mitmenschen, für den Reich Gottes einzusetzen, sodass mehrere Leute Segen davon bekommen könnten. Und den letzten Bereich, Jesus ist auch gekommen und hat das vorbildlich vorgelebt. Er ist gekommen, um den Verlorenen zu suchen und zu retten. Dass Menschen, die ihn noch nicht kennen, die wirklich getrennt in dieser Beziehung mit dem himmlischen Vater leben, er kam, um diesen Menschen den Weg nach Hause zum Vater zu zeigen. Wie dieses Bild von dem verlorenen Sohn. So, die vier Bereiche, Beziehung zu Gott, Beziehung untereinander, dieser Jüngerschaftsaspekt, in meine Gaben und Fähigkeiten, in Berufung hineinzuwachsen und ein Licht, ein Segen zu sein für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das war das Plan Gottes, das war und ist die Orientierung Gottes immer noch für dich, für mich, für uns als Gemeinde. Nun, in Sprüche 29, Vers 18 steht: Wo keine Orientierung da ist, wird das Volk zugrunde gehen. Wird das Volk kaputt aufgrund ihrer mangelnden Erkenntnis. Wo keine Orientierung, wo keine Klarheit da ist. In anderen Übersetzungen sagt es, wo keine Vision gibt. Aber ich glaube, Orientierung drückt es auch besonders gut aus. Wo keine Orientierung ist, wo keine Sicht ist, das heißt Sicht für Gott und was Gott in und durch uns in dieser Welt bewirken möchte. Was er bewirken will. Das heißt, ohne Gottes direktes Wirken und Einfluss auf mein Leben und dein Leben, das, was er eigentlich in uns hineinatmen will, ohne diese Dinge gehen wir durchs Leben wie geistliche nackte Leute. Ungeschützt, im Dunkeln, ohne Karte, ohne Kompass, ohne Orientierung. Und dann sind wir leichte Beute für den Feind. Jesus hat es uns gezeigt, es wurde uns wirklich durch den Neuen Testament immer wieder erzählt, durch Paulus und die anderen Briefschreiber, wir brauchen unsere Orientierung an Gott. Das heißt auch im Alltag, nicht nur in die frommen Situationen, die wir uns oftmals im Gemeindeleben finden oder am Sonntag, sondern vor allem im Alltag. Wie komme ich auf Gottes Orientierung für mein Leben? Diese Orientierung entsteht aus meiner lebendigen Beziehung mit Jesus. In meinem Umgang mit Jesus entsteht Klarheit für diese Orientierung in meinem Leben. Und wo diese Beziehung zwischen mir und Gott schwach ist, gibt es auch vernebelte Orientierung, Unklarheit im Rahmen meiner Orientierung. Dann werden wir vielleicht von vielen anderen Dingen im Leben geprägt oder beeinflusst. Dann fällt es viel leichter, dass wir uns von unserer Vergangenheit prägen lassen oder beeinflussen lassen. Sei es vielleicht von unserer heutigen Kultur beeinflussen zu lassen. Oder durch Beziehungen von anderen Menschen, die nicht gottgesinnt sind. Oder durch den Medien. Wenn ich keine Klarheit in meine Beziehungen, Orientierung auf Gott habe, wenn es dort schwach ist, bin ich leichte Beute, um abgelenkt zu werden von den anderen Orientierungspunkten in diesem Leben, die mich eigentlich in eine andere Richtung führen wollen. Von was werden wir dann am meisten beeinflusst? Von den Dingen um uns ringsherum? Oder werden wir am meisten von Gott beeinflusst? Es gibt eine biblische Geschichte, sogar eine Weihnachtsgeschichte, die uns vielleicht hier helfen kann, ein paar Punkte zu merken, die uns helfen können, diese Orientierung neu oder frisch zu entdecken und uns neu zu motivieren, dieser Orientierung nachzugehen. In Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 18 bis 24 lesen wir eine Geschichte von Josef, den Stiefvater von Jesus. Okay? Ich lese es euch vor aus meiner neuen Bibel. Meine Frau hat mir das gekauft, große Schrift, weil ich es brauche. Und Neues Leben, Bibel, Übersetzung. Matthäus 1, Vers 18 bis 24. Und so wurde Jesus Christus geboren. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch vor ihrer Hochzeit wurde sie, die noch Jungfrau war, schwanger durch den Heiligen Geist. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der Öffentlichkeit Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids, sagte der Engel, zögere nicht, Maria zu heiraten, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Als das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat, nämlich Jesaja, sieht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Er nahm Maria zur Frau. Josef aber rührte sie nicht an, bis ihr Sohn geboren war. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Jesus, ich bitte dich, Herr, lass die Botschaft, Herr, die du uns heute verkünden willst, die Wahrheiten, Herr, durch die Anweisung deines Wortes, Herr, uns Orientierung schenken. Viele von uns sind schon lange mit dir unterwegs und manche von uns sind nicht so lange mit dir unterwegs. Aber Herr, wir alle, egal auf welche Lebensetappe wir stehen, Herr, wir brauchen immer wieder erfrischte Orientierung auf Jesus. So hilf uns, Herr. Lass unsere Ohren und Herzen für dein Reden offen sein. Im Namen Jesu. Amen. Es gibt vier Aspekte oder Wahrheiten, die ich mit euch heute teilen möchte bezüglich dieser Geschichte. Der erste Punkt wäre die menschliche Realität dieser Geschichte. Erstens in Vers 18 und Vers 19. Maria war mit Josef verlobt, wie es hier steht. Nun, Verlobung zu der Zeit unter den Juden war nach dem Gesetz ein verbindlicher Vertrag zwischen einem Mann und Frau. Oftmals waren die Eltern auch in diese Vertragssache involviert. So, das heißt, es hat eine höhere Gewicht sozusagen im Vergleich mit unserer heutigen Verlobung zwischen einem Mann und Frau. Und Maria allerdings wurde schwanger nach der Verlobung vor der eigentlichen Hochzeit. Und das war wieder gesetzlich. Das schuf dann hier ein Problem. Und ich finde es interessant, wegen diesem Mann Josef. Es steht hier, dass er ein gerechter Mann war. Er hatte großes Mitleid für diese Situation, worin Maria sich befunden hat. Anstatt sie zu hassen oder auf sie zornig zu werden, er wollte sie nicht bloßstellen. Das war ein Zeichen schon zu der Zeit, dass er sie wirklich geliebt und geschätzt hat. Und er wollte, dass sie nicht vor den Menschen blamiert wird oder wurde. Und er liebte sie und dachte, dass er sich von ihr ganz heimlich scheiden würde, weil dieser Zustand war noch eine unreine Sache für ihn. In der damaligen Kultur, auch in der heutigen Kultur, es ist nicht das Gewollte, eine voreheliche Kind zu haben. Nicht das Gewollte. Aber der Herr schenkt auch Gnade. Aber er dachte, weil Josef dachte, dass der Maria irgendwie vielleicht untreu war ihm gegenüber. Untreu gegenüber diese Bund oder, was habe ich hier gesagt, diesen verbindlichen Vertrag. Er dachte, dass sie vielleicht schwanger mit einem anderen Mann wurde. Das war seine Schlussfolgerung. Das kam aus seiner Prägung. Menschlich gesehen, was Josef hier gedacht hat, war völlig logisch. Menschlich gesehen. Und das war die Realität, worin er sich hier befunden hat. Aber der zweite Gedanke, der zweite Punkt, hat mit dem Einfluss Gottes in unsere menschlichen Realitäten. Gottes Prägung, was oftmals anders ist als unsere eigene Prägung hier auf dieser Erde. Es steht hier in Vers 20, dass ein Engel offenbarte sich Josef in einem Traum. Josef, Sohn Davids. Was heißt das? Das heißt, Josef war eigentlich ein Nachkommen von dem König Davids. Er gehörte zum königlichen Haus sozusagen. Allerdings bis dieser Zeitpunkt gab es sicherlich Tausenden von Menschen, die ihre Wurzeln zurückverfolgen könnten bis zu David zurück. Aber immerhin, er kam aus dem Stamm Judas. Er war ein Nachkommen von König David. Aber wenn man die Geschichte noch weiter verfolgt, vor Christus, der letzte Mal, dass ein Mann aus Davids Abstammung auf den Thron von Juda saß, war 586 vor Christus. Gerade bevor das Volk in der babylonischen Knechtschaft genommen wurde. Das war der letzte König von Juda. Ungefähr 600 Jahre zuvor, vor dieser Geschichte mit Josef, der Stiefvater von Jesus. Das heißt, diese Nachkommen Davids waren bis zu der Zeit fast völlig verschwunden. Nachkommen Davids lebten irgendwie zurückgezogen, unauffällig. Sogar ein anderer Stamm aus Israel ist ins Vordergrund gerückt durch die Hasmonäer und Makkabäer. Ungefähr 200 Jahre vor Christus kam dieser jüdische Stamm eher an der Macht. Die waren eine fromme Gruppe, die kamen aus dem Haus Levi. Nicht Juda, sondern Levi. Und die haben eine religiöse Mentalität. Davon kamen viele von den Pharisäern und Schriftgelehrten, die auch zur Zeit Jesu gelebt haben. Und diese Leute waren dann eher an der Macht für die letzten paar hundert Jahre und hat viel eine Religiosität in das Volk hineingebracht. Aber es gab immer noch diese Verheißung an König David, was wir in 2. Samuel Kapitel 7, Vers 16 lesen, wo Gott zu David spricht: Dein Haus und deine Königherrschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen bleiben und dein Thron wird für immer feststehen. Eine Verheißung Gottes an König David für sein Nachkommen. Interessant allerdings, bis von dieser Verheißung Gottes in 2. Samuel bis diese Geschichte in Matthäus Kapitel 1 war ungefähr 1000 Jahre. 1000 Jahre vergangen, seit Gott David diese Verheißung gegeben hat. 600 Jahre, seitdem ein König auf den Thron gesessen ist. Und es ist wahrscheinlich den meisten Menschen zu der Zeit von Josef, Matthäus Kapitel 1, es ist wahrscheinlich den meisten Menschen leicht gefallen, die Verheißung Gottes völlig vergessen zu haben, völlig aus den Augen verloren zu haben. Sie haben nicht Internet oder Google oder sonst was zur Verfügung damals gehabt. Die haben nur die Schriftrollen gehabt. Und die wurden nicht immer vorgelesen oder nicht immer betont. Die waren begrenzt im Vergleich mit heute, wie Information sehr schnell vermittelt werden könnte. Die meisten Leute haben irgendwo im grauen Gedächtnis, ja, König David, es wird vielleicht ein Nachkommen geben, aber ja, was hat das mit meiner Realität hier zu tun? Dass sie haben die Orientierung auf die Verheißung Gottes, die Orientierung auf den Plan Gottes aus den Augen verloren. Und sie lebten eigentlich nach ihrer Realität, nach ihrer Wahrnehmung, nach ihrer Gesinnung und Prägung. Hoffnung für was Besseres haben sie schon längst aufgegeben. Und sie haben eigentlich ihre eigene Orientierung für ihr Leben sauber bestimmt. Aber dann kam was ich hier eine prägungssprengende Satz von diesem Engel. Denn was sie empfangen hat, spricht der Engel, das ist von dem Heiligen Geist geboren. Wow, das ist was Neues. So etwas ist nie vorher passiert und nie nachher passiert. Ich kann mir vorstellen, was soll das heißen, denkt Josef. Gott hat wirklich hier etwas anderes getan, etwas Neues getan, um eine Prägung irgendwie zu sprengen, um neue Möglichkeiten in eine hoffnungslose Situation reinzubringen. Dadurch kam eine Veränderung in die Prägung von Josef, eine Veränderung in seine Gesinnung. Er war es einfach logisch, auf seine menschliche Logik gestellt und jetzt kommt Gott mit einer neuen Möglichkeit hinein, anders zu denken und dann auch anders zu handeln. Eine gottgegebene Orientierung, einen gottgegebenen Plan kann nicht menschlich ausgedacht werden oder erfüllt werden. Diesen Plan drängt uns von Gott abhängig zu sein, sodass sie in Erfüllung kommen kann. Ich kann den Willen Gottes nicht durchsetzen in meine eigene Kraft. Gott will, dass ich mit im Boot mit ihm stehe. Er will, dass ich mitmache, aber er nimmt die Führung. Denk mal an Abraham. Ich lese jetzt durch 1. Mose in der letzten Zeit, wie Abraham Gott helfen wollte, ein Nachkommen zu kriegen. Und er hat die Magd von Sarah genommen, um ein Kind zu erzeugen. Und dann kam Ismael, okay? Ismael wurde von Gott auch gesegnet, aber das war nicht nach dem Plan Gottes. Wenn wir Menschen versuchen, Gott zu helfen, nach unserer eigenen Logik und Kraft, geht es immer schief. Aber wenn wir nach dem Plan Gottes, seiner Orientierung leben und mitmachen, kann was Großartiges geschehen. Der Plan Gottes entstand eigentlich mit Abraham. In 1. Mose 12, Vers 3, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und dieses Plan ging weiter als nur das Volk Israel zu segnen. Er hat gesagt, alle Völker der Erde werden durch dich, Abraham, gesegnet und deinen Nachkommen. Vor allem ist es in Einzahl zum Ausdruck gebracht. Er meint diese Same, die Bezug auf Jesus nimmt. Durch ihn wird die ganze Welt gesegnet. Das beweist sich auch durch Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dieser Jesus, dieser Same Abrahams, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Dieses Kind, Jesus, Matthäus 1, war die Erfüllung dieser Verheißung an Abraham fast 2000 Jahre früher. Das Plan Gottes war, dass niemand verloren geht, dass Menschen, die Menschheit, den Weg zurück zum himmlischen Vater finden könnten. Das fing an mit dem, was Jesus bewirkt hat. Durch seine Geburt, durch seinen Opfertod, durch seine Auferstehung hat Gott durch Jesus das ermöglicht, dass die Verbindung wieder zwischen ihm und uns wiederhergestellt werden könnte. Das war Gottes Plan, Gottes Einfluss. Unser dritter Gedanke aus diesem Text hat mit prophetischen Verheißungen zu tun. Weitere prophetische Verheißungen, die uns auch Orientierung geben können, wenn wir darauf achten. Es gab diese Prophetie von der Geburt eines Kindes. Ein Sohn sollte den Namen Jesu bekommen. Das heißt, der Name Jesu heißt, der Herr rettet. Der Herr rettet, weil er sein Sohn von ihren Sünden, weil er sein Volk von ihren Sünden erretten wird. Sein Name erklärt seinen Auftrag. Ich bin der Erretter. Sein Name heißt Helfer. Erlöser, Helfer, weil er die Beziehung zwischen den Mensch und den Vater wiederherstellen würde, und Erlöser, weil er Menschen von der Kraft und Strafe der Sünde freisetzen würde. Der Prophet Jesaja, wo habe ich das hier? Jesaja Kapitel 7, Vers 13 und 14, sagte Jesaja. Vers 14 wird in dieser Matthäus 1 Stelle auch zitiert, aber ich möchte auch Vers 13 euch vorlesen. Da sagte Jesaja: Höre doch, Haus Davids, genügt es euch nicht, Menschen auf die Nerven zu gehen? Wollt ihr nun auch meinen Gott verärgern? Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Interessant finde ich diese Stelle. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger. Dies war diese Prophetie, diese Verheißung von Jesaja, war ein Zeichen und gleichzeitig eine Warnung für das Haus Davids. Warum eine Warnung? Zu der Zeit, zur Zeit Jesajas, herrschte den König Ahas. Und Ahas war ein gottloser Herrscher. Er hat das Volk Israel in die Irre geführt. Einfach, sie wurden verweltlicht, sie wurden viel mehr beeinflusst von ihrem Umfeld und immer weniger nahmen sie den Einfluss von Gott wahr in ihrem Leben. Und sie haben sich Stück für Stück mehr und mehr von Gott entfernen lassen. Dadurch, und Gott spricht durch Jesaja und sagt, wenn ihr so leben wollt, okay, aber ich werde einen Ausweg euch schenken, ob ihr diesen Ausweg sucht oder nicht. Ich werde es den Ausweg schenken durch den Geburt eines Sohnes, der Jesus heißen wird, Immanuel heißen wird, das heißt, Gott ist mit uns. Die, die mit Gott gehen wollen, werden die Möglichkeit haben, Kraft von innen zu holen und von ihm die Kraft haben, in diesem Leben, in dieser Welt, richtig leben zu können, leben in Überfluss. Ohne Gottes Orientierung für den Menschen würden sie völlig an ihrer sündhaftigen Natur ausgeliefert werden. Wir brauchen Gott mit uns. Wir brauchen diese Immanuel. Genau heute so sehr wie damals. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, für uns heute zu verstehen, dass Gott einen Plan hat. Dass Gott immer noch uns diese Orientierung für das Leben geben will. Gott ist mit uns. Und mein letzter Punkt aus diesem Matthäus-Text, Vers 24, das Segen Gottes fließt durch die Umsetzung des Planes. Gottes Segen für uns, für dich und für mich fließt, wenn wir beginnen, seinen Orientierungsplan in unserem Leben umzusetzen, zu tun, zu praktizieren, vorzuleben. Vers 24 von Matthäus Kapitel 1. Nach dem Traum, steht es hier, tat Josef, was der Herr ihm befohlen hat. Er hat es umgesetzt. Es war ein Glaubensschritt für ihn. Menschlich war es schwierig zu begreifen, weil so etwas hat es nie vorher gegeben und auch nie nachher. Es ist ein Wunder, dass er das durch einen Traum einfach angenommen hat. Aber er hat es umgesetzt, was der Herr ihm befohlen hat. Er hat Maria sofort geheiratet und dieser Traum brachte Frieden und Ruhe im Herzen von Josef hinein. Er wusste genau, was er zu tun hatte. Für seine kleine Aufgabe auf dieser Erde, wir lesen später nicht sehr viel von Josef. Wir lesen das am achten Tag, dass sie nahmen Jesus im Tempel und er wurde dort beschnitten und gesegnet. Und dann, als er 12 Jahre alt war, war er dabei, als Jesus irgendwie zurück ins Tempel geblieben ist. Und Maria und Josef sind nach Hause gelaufen und diese ganze kurze Geschichte. Aber viel mehr lesen wir nicht von Josef. Aber für sein kurzes Auftauchen hier in dem Neuen Testament, er hat seinen Auftrag erkannt und umgesetzt. Was ist dein Auftrag? Was will der Herr durch dich tun? Erkennen wir unsere Orientierung und was Gott uns zeigen möchte? Josef wusste, was er genau zu tun hatte. Er hatte Orientierung für sein Leben und für seine nächsten Schritte bekommen. Nun, was brauchst du? Oder wo brauchst du neue Orientierung für dein Leben? Gott möchte dir und diese Gemeinde noch mehr Orientierung geben. Orientierung gegründet auf sein Verlangen, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Immer mehr von ihm abhängig werden. Dass wir immer mehr von diesem Immanuel, Gott mit uns, geprägt werden und uns prägen lassen von ihm. Inwieweit lebst du nach dieser Orientierung? Wo ist dein Platz und was ist deine Aufgabe im Plan Gottes? Weißt du? Erkennst du deinen Auftrag, den Plan Gottes für dein Leben? Erkennst du das und lebst du danach, Stück für Stück? Ist es wirklich egal, wie ich mein Leben gestalte? Oder gibt es doch eine höhere Absicht für mein Leben? Ich glaube schon. Wir werden von überall beeinflusst in dieser Welt. Durch unsere Kultur, durch Medien, durch Beziehungen und alles Mögliche. Und es braucht immer wieder eine bewusste Entscheidung von uns, wie werde ich mein Leben gestalten? Welche Prioritäten werden mein Leben bestimmen? Welche Prioritäten wird mein Leben beeinflussen und bestimmen? Matthäus 8 oder Matthäus 10, Vers 39 steht: Wer sich an sein Leben klammert, wer sich selber seine eigene Orientierung für sein Leben aussucht, der wird es endgültig verlieren. Aber wer sich auf mich orientiert, sagt Jesus, der wird ewig leben. Und dieses Leben, das Jesus nach seiner Orientierung schenkt, ist ein Leben in Überfluss. Nicht unbedingt materialistisch, aber von etwas wichtiger. Etwas, was mein Leben hier Frieden schenkt, Freude, Durchhaltenvermögen, ein Sicht für mehr, ein Sicht im Segen Gottes zu leben und ein Segen zu sein. Und das ist ein Grund, wieso diese Weihnachtsbotschaft für uns so wichtig ist. Die Möglichkeit, diese Gott mit uns, Jesus, wieder wahrzunehmen. Dass Gott hier mitten unter uns ist, ob wir das merken oder nicht. Viele von uns hier in diesem Raum, wir merken es, wir spüren es, wir erleben Jesus. Manche mehr, manche weniger. Aber dieses Licht, diese Freude ist nicht nur für uns da, sondern für all die Menschen, die wir auch kennen. Verwandtschaften, die Jesus noch nicht kennen, Freunde, Arbeitskollegen und. Der Herr hat uns dort auch als Licht hingestellt. Einfach ein Segen zu sein. Der Segen nach seiner Orientierung weiterzugeben. Jesus, ich danke dir für diese Erinnerung an wer du bist und warum du gekommen bist. Alles, was über dich im Voraus gesagt wurde und was heute immer noch gültig ist. Ich danke dir, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass diese Worte uns heute noch und in diese kommende Woche noch begleiten werden, dass wir die nicht gleich vergessen, sondern dass wir darüber nachdenken, darüber reflektieren und uns Gedanken machen. Herr, was für einen Einfluss sollte diese wahre Worte auf mein Leben haben, auf mein Familienleben, auf mein Berufsleben, auf meinen Alltag haben? Welcher Einfluss, Herr? Ich bitte dich, Herr, berühre und segne und begegne jede, Herr, in diesem Raum. Weil du kennst sie ganz gut. Und du weißt genau, wo sie im Leben stehen, mit was sie zu kämpfen haben, wo die Herausforderungen sind. Und du weißt ganz genau, wo und wie sie eine Begegnung von dir brauchen. Ich bitte dich, Herr, dass du sie segnest und dass sie auch deine Gegenwart selber suchen. Und Herr, tolle Dinge werden geschehen, wenn wir dich suchen. Weil es steht in deinem Wort, du wirst dich finden lassen. Und wenn der Herr uns findet und wenn der Herr anfängt, in uns hineinzuatmen, geschehen Dinge, die größer sind und höher sind als unsere menschliche Logik und Fähigkeit. Und das brauchen wir heute. So Herr, ich stelle uns unter deinem Segen, begegne uns in Jesu Namen. Amen. Gott segne euch sehr für diese Weihnachtszeit. Gott segne dich auch. Danke.